Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PIKT.de und Detektor FM.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie. Darüber, wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle Probe lesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal klaue ich meinem Gast seine Selbstbeschreibung. Wofür sind Sie denn sonst da? Also, Hans-Christian Dani, geboren 1966, lebt als Künstler in Hamburg und ist schon lange im Urlaub von dem, was er tun soll. Wie viele, die nicht wissen, wohin mit sich, schreibt er. Manchmal werden daraus Bücher. Bei Edition Nautilus erschien Speed, eine Gesellschaft auf Droge, 2008. Morgen werde ich Idiot, Kybernetik und Kontrollgesellschaft, 2013. Schneller als die Sonne, aus dem rasenden Stillstand in eine unbekannte Zukunft, 2015. Und MA1, Mode und Uniform, 2018, bei Nautilus erschienen. Es ist ja jedes Mal interessant für mich, wenn ich hier sitze und auf den nächsten Gast warte, wie dann derjenige bei mir in der Tür steht und hier reinkommt und man dann nach so einem kleinen Vorgespräch sich hier gleich ins Wohn- oder Schlafzimmer setzt und anfängt zu sprechen. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen verausgabt und ein bisschen viel geredet. In unserem Fall ist es nämlich insofern interessant, dass wir uns vor 15 Jahren, du guckst...
2008... Ja, 11 Jahren.
Eben 2008 ganz kurz mal kennengelernt über eine gemeinsame Freundin. Und als ich jetzt auf dich zugekommen bin und dich gefragt habe, ob du gerne vorbeikommen wollen würdest und mit mir sprichst, hast du dich auch gleich auf das Gespräch bezogen und du hast mir geschrieben, du hast auch noch ein Freispiel vom Italiener damals. Und dann haben wir beide versucht herauszufinden, worüber wir denn eigentlich damals gesprochen haben. Wir wissen es jetzt ein bisschen besser, ist jetzt auch nicht so erheblich für unser Gespräch, aber es ist erheblich oder interessant dafür, dass wir uns halt auf eine Art kennen, aber uns jetzt 11 Jahre nicht gesehen haben, ja, und immer nur aus der Ferne beobachtet haben, was der andere so macht, glaube ich. Also ich habe dich, ja, auf jeden Fall beobachtet. Und jetzt sitzen wir hier und kennen uns nicht und haben über die Themen, über die wir jetzt sprechen, werden auch noch nie gesprochen. Genau, und das Freispiel vom Italiener damals bringt mich jetzt in die gute Lage, dass ich jetzt machen kann, was ich will und auch fragen kann, was ich will.
Ja.
Du hast ja die letzten 30 Jahre Essays geschrieben, obwohl du eigentlich Künstler bist. Wie ist es dazu gekommen?
Nee, 30 Jahre habe ich keine Essays geschrieben.
Ich
bin ganz langsam zum Schreiben gekommen. Also ich habe Kunst studiert und gezeichnet. Und nebenher immer so rumgekrickelt. Ich gehörte zu denen, denen man in der Schule gesagt hat, dass sie nicht schreiben können und das lieber lassen sollten. Und deswegen war das ein relativ weiter Weg. Und irgendwann, nach vielen Jahren des so Rumschreibens in kleinen Heften, sind aber dann auch Texte entstanden. Und die sind dann auch irgendwann in Zeitschriften erschienen.
Aber eher so im Kunstkontext, oder?
Ganz am Anfang in der Zeitschrift für Philosophie. Also das war so ausklingende 80er Jahre, also die Erweiterung der Philosophie in andere Schreibweisen. Mhm. Da ist das entstanden und dann habe ich mit Freunden zusammen eine eigene Zeitschrift, weil wir über Kunst schreiben wollten und dieses fehlte uns. Diese
und anders Art, über Kunst schreiben wollten.
Genau, also die Texte zu erfinden, die wir nirgendwo gelesen haben. Und das war noch vor dem Internet. Und
Starship und, meinst du?
Nee, das hieß Dank.
Ah.
Das war lange vor Starship.
Ah, okay.
Waren aber mit Gunnar Reski einer dabei, der dann später auch Starship mitgegründet hat. Und das war so ein ganz guter Raum, einfach um was auszuprobieren und sein eigener Redakteur zu sein. Das fing am Anfang, haben wir uns einfach gegenseitig per Post unsere Texte geschickt und im Kreis gesessen und die gelesen und solche Dinge.
Toll. Also,
das war ja eine andere Zeit.
Ja, verrückt. Und ihr habt noch so mit Tippex gearbeitet und.
Genau, mit Schreibmaschinen und Handkorrekturen und solchen Sachen. Und dann entstanden daraus erste Anfragen und dann habe ich damit so für Vogue geschrieben. Und das war dann so eine Seite, konnte man einen Monat von Spaß haben.
Ja.
Dann ist das immer weitergegangen und dann eine andere Zeitschrift gegründet, weil das dann einfach ein anderer Moment war und ein anderes Format bedurfte. Irgendwann wurde ein Text zu lang und daraus ist dann ein Buch entstanden. Und das ist aber erst 12 Jahre hier ungefähr. Und das war Speed. Und das hat mir dann ziemlich so gelegen. Und dann sind
jetzt schon 4 Bücher seitdem bei Nautilus erschienen.
Ja, und ich schreibe weiter ab und zu für Zeitschriften und schreibe für mich selbst. Und
ich versuche mal für die Zuhörerinnen zu beschreiben, was das für Texte sind. Also mit Speed angefangen hast du, also ein ganz fantastisches Buch, müsst ihr euch alle sofort besorgen, hast du so schöne Anekdoten, also wirklich auch aus sehr obskuren Randgebieten mit so eigenen Erlebnissen auch damals schon, oder kaum? Du schüttelst mit dem Kopf.
Speed ist ja, da kommt das Wort Ich oder irgendeine Selbsterzählung gar nicht drin vor. Ah. Das ging ja darum, es gab so über Drogen, also es gab kein Buch über Speed. Und dann habe ich gedacht, das kann ich dann ja schreiben. Und wollte halt auf gar keinen Fall so eine komplette Außenperspektive und aber auch gar keinen Fall irgendeinen Selbsterfahrungsbericht.
Ja, ja, das ist schrecklich. Ja, ja, bei Drogenbüchern. Das kann sehr gefährlich werden.
Und ich wollte schon so ein Buch, und das ist ja auch geglückt, was in der wissenschaftlichen Bibliothek stehen kann, aber allem eigentlich so widerspricht, was so ein Buch hat, was in der wissenschaftlichen Bibliothek steht. Und das ist ja so ein bisschen so größenwahnsinnig, also wie man eigentlich nicht, das ist ja so, ich bin im Kopf von Adolf Hitler, ich bin im Kopf von Johnny Cash, ich weiß genau, wie Andy Warhol seine Amphetamin-Tablette in den Mund einführte. Also es ist ja so permanent erzählt. Genau, ich war Andy Warhol, ich war Adolf Hitler, so ist das Buch ja erzählt. Das war eigentlich noch so anders. Und dann kam hinterher eher diese Form von, ja, wie kann man politische Themen, also mich hat es dann einfach sehr interessiert, wie sich heutige Steuerung von Gesellschaft oder auch Neutralisierung von politischen Widerstandsbegehren, wie das neutralisiert wird. Mir hat sehr viel einfach so die Auseinandersetzung mit der Kybernetik davon erklärt.
Und Popkultur, oder? Also ich habe dich immer stark aus der Popkultur kommend rezipiert oder eingeschätzt.
Ja, das kommt auch vor, das klingt aber eigentlich teilweise fast mehr mit, als dass es wirklich da ist. Also klar, das sind ja natürlich.
Also eher
auch
so Cultural Studies, Popkultur meine ich natürlich damit. Also als politische Form der Kritik.
Genau, es sollte einfach so lesbar sein und ich verstehe Welt halt auch ganz viel durch Musik, durch Mode, durch Stile, durch solche Sachen.
Also
und da habe ich versucht, eine meinem, so wie ich denke, so angemessene Form so langsam zu erfinden. Und da geht es halt zwischen Formen des Geschichtenerzählens, des Beobachtens meiner Umgebung, aber auch des Umgangs mit Sprache einfach. Also es geht sehr viel um Sprache auch.
Ja.
Also es ist sehr viel einfach auch um Schreiben. Aber es soll nie so als Selbstzweck sein. Also,
es soll keine experimentelle Literatur sein, natürlich, weil sie ist, das muss man glaube ich sagen, es ist auch extrem süffig zu lesen. Also wenn man Speed anfängt, dann jagt man halt so durch dieses Buch und legt es auch nicht aus der Hand. Und man will halt auch mehr Anekdoten, man will noch mehr über Judy Garlands Kindheitsstardom wissen und so. Also man entwickelt auf einmal eine Faszination für Themen, wo man vorher gar nicht wusste, dass sie einen interessieren könnten. Und das ist ja das, finde ich, was deine Bücher sehr auszeichnet.
Klar, ich denke halt auch, und da ist der Rahmen von einfach darüber schreiben als Kritik irgendwie dann zu wenig gewesen. Und aber es ist natürlich dieses, ich denke durch Musik, ich denke sehr viel durch Kunst. Ich weiß immer nicht genau, wie ich mich nennen soll. dann sage ich so, ja, schreibender Künstler, weil sehr viel von den Strategien oder Methoden kommen einfach aus der Kunst. Ja, ja, so. Ja. Also auch dieses Dinge, die nichts sind, so plötzlich so wichtig zu machen,
um denen
so eine Aura, genau, so eine Aufladung herzustellen. Das hat, finde ich, sehr viel mit Dingen, die ich in der Kunst gelernt habe oder die ich auch bei anderen sehe. Das ist auch viel mehr der, also ich rede auch viel mehr mit bildenden Künstlern als mit, oder es sind auch viel mehr meine Freunde oder auch teilweise Musiker. Also das hat natürlich auch viel mit Musik zu tun, wie man so einen Text komponiert und wie man Rhythmen herstellt, wie man was aufbaut, wie man verführt, irgendwie so weiterzulesen. Aber die größte Prägung ist eigentlich schon dann immer wieder Kunst oder der Bezugsraum.
Genau, und das ist auch das Schöne, dass die Referenzen eben nicht nur theoretischer Natur sind in den Texten, sondern dass du auch oft sehr genau bestimmte Kunstwerke beschreibst oder Künstler vorstellst oder ja, von so obskuren Randgebieten zu sehr zeitgenössischen Phänomenen oder auch vielleicht so Trends. Also das gelingt dir sehr gut, dafür dann so eine Form zu finden, einerseits sprachlich, immer auch eine andere, aber auch eben da so auf so einer, auf der Oberfläche dessen, was uns gerade alle so umtreibt, Themen findest, die erstmal nicht so auf der Hand liegen. Und das ist auch vielleicht, du wolltest gerade über Kybernetik sprechen, ja auch zum Beispiel interessant daran, dass es eigentlich, du warst so ein bisschen dem Trend der Kybernetik oder jetzt wieder Donna Haraway und materialistischer Feminismus und so weiter, dem warst du so ein bisschen voraus mit dem Kybernetik-Buch. Und jetzt wirst du wieder eingeladen, zum Beispiel gestern Abend zur Veranstaltung, wo es über um Kybernetik geht. Ja? Ja. Also das ist vielleicht so eine Gabe, die du hast, dass du so über das Gespräch natürlich auch mit all den anderen Künstlern, Künstlerinnen, ja, eine Fähigkeit hast zu wissen, was gerade die Themen sind oder die Fragen bleiben.
Also es ist nicht darauf so angelegt, dass ich so spekuliere, was wird in zwei Jahren.
Klar.
Man sitzt da ja so zwei Jahre, oder ich sitze da so mit meiner Art, also ich schreibe ja immer ein Vielfaches von dem, was dann nachher, also was wird und sammle auch unglaubliche Mengen Material.
Da so, möchte ich sofort einhaken.
Ja,
weil das interessiert mich am meisten. Hast du so ein, also genau, weil das Schöne an den Büchern ist auch, jetzt kommt noch ein kleines Kompliment hinterhergeschoben. Das Schöne ist halt auch, dass die zwar schon sehr theorielastig sind, aber dass die Zitate eigentlich relativ sparsam eingesetzt werden, gerade von so Großtheoretikern. Also es geht ja dann um Benze oder Deleuze, ne? Benjamin oder so. Ich habe den Eindruck, sehr darauf achtest, nicht zu viel Theorie oder direkte Zitate zu verwenden, sondern so ein eigenes Weiterdenken versuchst. Aber was mich am meisten interessiert ist, weil das ja auch immer so dicht ist und so viel Material in diesen Büchern steckt und es so Recherchebücher sind, wie du das, was du sozusagen sonst vielleicht zufällig oder auch gezielt findest, wie du das organisierst. Was hast du für ein Ordnungssystem für das, was du gelesen hast, um dann daraus was weiterzuspinnen?
Ich hatte ja schon befürchtet, dass die Frage kommt. Ich habe ja andere Sendungen von dir gehört. Und was ich habe, sind einfach so Schreibhefte. Also ich schreibe einfach.
Schreibst ab wirklich mit der Hand?
Ja, ich schreibe mit der Hand ab und dann habe ich Kisten. Ich habe selber relativ wenig Bücher. Also ich bewahre so ein bisschen so selektiv auch von dem, was ich vermute, was nicht in die Bibliotheken geht.
Ah ja, klar. Gut.
So,
manche Sachen muss man kaufen, weil sie einfach nicht,
genau,
weil man sie nicht leihen kann.
Ja. Genau, werden nirgendwo verwahrt. Inzwischen wird ja relativ viel verwahrt.
Ja, so, auch also, in Archiv, also auch in so kleinen Archiven und so.
Ja, oder auch einfach dadurch, dass man einfach vieles für einen Euro kaufen kann, bei der ZVAB oder sonst wo.
Machst du das viel?
Ja, das mache ich
ziemlich, auch. Das ist Wahnsinn,
ziemlich viel.
Oder?
So, das ist so, weil das sind einfach schon Bücher, die man einfach größtenteils in Bibliotheken dann nicht mehr bekommt oder die mich interessieren. Also es ist ja schon viel so ein bestimmtes randständiges Wissen. Und die versuche ich dann schon anzubinden an so bestimmte kanonische Texte. Und einige Sachen finde ich einfach wirklich weiterhin permanent großartig, wie Deleuze oder Kant, der ja auch, kommen wir immer wieder auf Kant.
Weil es nicht abgeschlossene Werke sind, wie Samo Tomsic hier beim letzten Mal die These aufgeworfen hat?
Ja, weil sie einfach ein sie sind eine andauernde Einladung, weiterzudenken.
Ja.
So,
ja,
das
genau,
ist halt
das
einfach,
meinte,
das ist, sie setzen eine bestimmte, darunter darfst du es nicht denken. So, also das musst du mitdenken, aber dann mach mal hin.
Mach was Eigenes daraus.
Ja, genau. Und das finde ich schon dann auch wichtig, das aufzurufen da drin. Also ich habe ja schon ein bisschen Anspruch, das ist vielleicht bei Speed am besten geglückt oder hat das Thema auch am ehesten hier gegeben, dass das für jeden lesbar ist. Oder für diejenigen, die halt vielleicht sich nie mit Deleuze beschäftigt haben, dass die genug anderes haben und vielleicht auch eine Idee bekommen, was dieser komische Deleuze da so gesagt hat. Oder dass man das auf eine andere Art vermittelt. Und also dem so einen Körper zu geben. Also ja. Ich meine, der Deleuze gibt der hat ja sehr körperliche Bilder. Das ist jetzt gar keine Kritik an Deleuze oder der frühe Kant ist ja auch ein sehr körperlicher Denker. Aber nochmal einfach so ein Körper auf der Höhe der Zeit und auch wie sich dieser Körper verändert hat. Und es gibt natürlich so eine ganze Reihe von Dingen, auf die ich immer wieder komme. Also klar, Donna Haraway ist einfach seit den 1980er Jahren, als das so rauskam, das war irgendwie halt so ein Knaller oder Gibson oder das sind so Dinge, die finde ich auch immer wieder neu gedacht werden können. Und es ist ja auch toll zu sehen, wie der jetzt von so Leuten Anfang 20 wieder Donna Haraway entdeckt wird.
Haben wir gerade schon darüber gesprochen. Es gibt gerade so eine ganz neue, große Szene von so sehr jungen, theoriefanatischen Leuten unter uns. Und wir können die Codes nicht mehr lesen, haben wir uns gerade schon darauf geeinigt. Oder nicht mehr so gut lesen, aber wir sind
oder
ganz
staunen,
beglückt.
Ne?
Wir staunen.
Ja,
genau, wir staunen.
Es ist so ganz staunen, wie das angefasst wird und erweitert. Das ist auch ein Geschenk. Das ist so ein totales Geschenk.
Und auch eine Selbstverständlichkeit, mit der eben wieder zum Beispiel Psychoanalyse gelesen wird.
Ja.
Keine Abwehr mehr. Oder wieder Strukturalismus auf einmal ein Thema ist.
Ja.
Keine Abwehr mehr. Also genauso wie es in der Musik die jungen Leute, wenn man irgendwo reinkommt und wirklich gute Musik aufgelegt wird. Und dann guckt man und es ist so total, geht total durcheinander. Keine Distinktionsgrenzen mehr. Dann guckt man, dann sind die natürlich 22, die da stehen. Und für die existieren viele Begrenzungen, die unsere, ich glaube, da kann ich jetzt von uns sprechen,
ja,
noch deine Sozialisation oder Jugend und meine ausgemacht haben. Ja, Specs, bla, gut, richtig, falsch,
ja,
geht gar nicht, politisch rechts, politisch links. Das existiert jetzt nicht mehr. Und das existiert scheinbar auch in so einer Theorie-Szene seit neuestem. Also ist es habe ich den Eindruck, dass es offener wird?
Ja, es geht nicht mehr um die Masse, um Abgrenzung oder diese Frage, das ging ja auch sehr viel um konstituierende eigene Identität, was ja auch damit zu tun hat, dass es einfach mal eine sehr weiße und auch sehr heterosexuelle Szene war. Und das hat sich ja sehr aufgelöst.
Das stimmt.
So, und das hat sich so verschoben. Und
etwas aufgelöst.
Etwas aufgelöst. Etwas aufgelöst. Na, ich finde schon ganz schön.
Ja?
Also,
es ist internationaler geworden auch, ne? Also prinzipiell,
ja,
vom Blick.
In dem Maße, dass wie sich das weiße, mittelständische Kind irgendwie unterscheiden kann, das ist wirklich keine interessante Frage mehr.
Ja, aber im Literaturbetrieb letztes Jahr wieder, ich glaube, 5 Bücher zu dem Thema von älteren Männern in deinem Alter, will ich jetzt mal ganz charmant hinterher schmeißen. die dann genau noch solche literarischen Geschichten erzählen, wo man wirklich...
Ja, mit dem Literaturbetrieb habe ich nicht so viel zu tun.
Ich weiß.
Nee, aber natürlich gibt es das noch. Die müssen ja auch irgendwo sein. Die können sich ja nicht alle umbringen.
Nee, stimmt. Die müssen ja auch noch irgendwie Geld verdienen.
Aber ich finde, dass diese Auflösung ja sehr... Das steigt sich jetzt ja schon 15, 20 Jahre.
Ja.
Oder jetzt auch gerade in der Musik dieses, dass man so... Dinge, die unberührbar waren, so wunderbar anfassen kann.
So
es
gut.
ist so eine Freiheit.
Seitdem
so, ja,
passiert das, also die tollste Musik seit 5 Jahren, man fasst es ja gar nicht mehr, wie ausdifferenziert und trotzdem wild durcheinander gemischt auf einmal Musik produziert wird. Also das ist ja der Wahnsinn. Und das ist dadurch entstanden, dass diese Distinktionsgrenzen zumindest abgeschliffen wurden.
Ja. Und ich genieße das eigentlich sehr und finde das ganz, für mich unglaublich befreit.
Ja, und dadurch. Wir haben auch so viel dadurch gelernt. Noch.
Ja.
Also ich habe dadurch nochmal so viel gelernt in den letzten 20 Jahren durch so, ja, auch einfach ganz andere Theoretikerinnen, die so ins Spiel gebracht wurden. Also die ganze Postcolonial-Kritik hat ja einfach das Theorie... Gebäude nochmal wirklich ins Wanken gebracht.
Ja.
Und das ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Das haben wir seit den 90er Jahren versucht. würde ich jetzt mal so behaupten.
Also es hat eine Selbstverständlichkeit
jetzt
bekommen.
Jetzt hat es eine Selbstverständlichkeit.
Und ich versuche halt auch mit dem Schreiben da diese Bewegung so mitzugehen, also als Genuss, das ist so ein Genuss, ne? Das ist und bin auch einfach sehr, sehr gespannt, wohin das gehen wird. Ich teile ja nicht alles, es gibt auch bestimmte...
Ja, es ist gerade interessant. Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass es gerade auch so eine Radikalisierung in vielen emanzipatorischen Bewegungen gibt. Oder gehe ich jetzt in eine andere Richtung? Und es ist interessant, wie das die nächsten Jahre sich entweder wieder stärker verbinden kann, im besten Fall, die einzelnen Positionen, oder ob es jetzt noch eine stärkere Eskalation von extremen Positionen gibt, so wie wir es ja im Moment erleben. Also ich zumindest in meinem täglichen Alltag mit so Kämpfen, mit so Männern zum Beispiel.
Also mit der Radikalisierung tickt ja jetzt ganz anders, weil natürlich sehr viel in so nebeneinander existierenden Wirklichkeiten passiert, die sich gar nicht mehr radikal positionieren, weil es einfach eher die Gleichzeitigkeit des Vielen gibt.
Ja, ja, ja.
Es gibt ja so eine verbal vorgetragene Radikalisierung, da tick ich selber noch gar nicht unbedingt, was die bedeutet. Oder teilweise kann ich sie dann, weil sie so sehr zum Selbstzweck wird, die finde ich eher teilweise schwierig dann. So, also ich weiß gar nicht auch, ob es um diese Radikalisierung geht, also dieser extremen Abgrenzung. Aber das muss man vielleicht auch einfach abwarten. Also ich scheue mich.
Man kann schon auch mitgestalten. Also ich glaube, dass diese Radikalisierung ein falscher Weg ist. Also nein, im Feminismus ist es absolut notwendig. Brauchen wir noch mehr Radikalisierung? Also wir jetzt als Frauen gesprochen oder vielleicht auch als Feministinnen und Feministen gesprochen. Aber in vielen anderen Bereichen glaube ich, dass wir eben viel stärker wieder Allianzen und Allianzen schaffen müssen und Widersprüche aushalten müssen.
Aber es ist ja ganz häufig so eine mitgeteilte Radikalisierung, die auch dann,
als
weil sie
Pose,
so,
meinst
weil
du?
So eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Pose ist, die wird wahrscheinlich wirklich so erlebt, weil die so sehr medial umarmt wird. Ne? Sie stellt ein kurzes mediales Spektakel, man kann da so eine feuilletonistische Radioerzählung draus machen und als die funktioniert sich und entleert sich dann wieder. Und das ist ja auch so ein Problem, dass Radikalität zwar sehr stark dann aufscheint, aber sich eben dann auch implodiert.
Ja. Und immer vereinnahmt wird.
Die Umdeutungsmaschinerie ist ja so perfekt intakt,
voll,
dass der radikale Auftritt vor allem ja so der eigenen Identität dient und dem eigenen Narzissmus und dem kurzen spektakulären Effekt. Deswegen, das kann man ja in ganz unterschiedlichen Bereichen, das reicht von dem schwarzen Block bei G20 zu, und man sieht immer nur diese Implosionen dieser aufwallenden Energie. Deswegen weiß ich nicht, ob Radikalisierung in dem Sinne jetzt irgendwas bringt gerade.
Nee, ist, glaube ich, keine interessante Strategie, und vielleicht wäre eine interessantere Gegenstrategie, war gerade so eine Idee, weil ich dieses Kapitel von Bini Adamczyk in ihrem letzten Buch so gut finde, wo sie ja über Revolutionen als Beziehungsweisen nachdenkt. Und da spricht sie von, da habe ich auch das letzte Mal schon mit Samo drüber gesprochen, würde mich interessieren, was du davon hältst, spricht sie von einer selbstbestimmten Abhängigkeit, die wir wieder lernen müssten, sozusagen in Beziehungsweisen, also gegen die kapitalistische Anrufung und der ständigen Vereinnahmung, jetzt auch möglichst Identitäten auszubilden und autonom zu sein, also wir jetzt vor allem als Frauen, jetzt endlich haben wir die Möglichkeit, hier alleine unsere Kinder großzuziehen und unser Ding zu machen, ohne dass uns jemand reinfunkt. Von dieser Anrufung, die ja eine total neoliberale natürlich ist, wieder wegzukommen und gerade die Abhängigkeit zu anderen oder auch bei so Liebes-Tinder-Diskursen kann man das ja auch ganz gut ablesen. Das haben wir alle auch schon total verinnerlicht. Ich brauche keinen Partner, Liebe, was soll das für ein altmodisches Konzept sein? Und eben dagegen setzt Bini Adamczyk, Bini setzt dagegen diesen Begriff oder dieses Schlagwort einer selbstbestimmten Abhängigkeit. Und das finde ich total verführerisch, und ich glaube, das wäre interessant, darüber nachzudenken. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, dass man eigentlich sich so, das ist ja ein bisschen auch sich nüchterner betrachten. Also auch wegkommen von so bestimmten heroischen Konzepten.
Und von dem Genuss und dem und der Intensität und diesen kleinen Explosionen oder Implosionen, die du jetzt gerade beschrieben hast?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das einen Abstrich an den Genuss bedeuten muss im geringsten. Aber es bedeutet natürlich einen Abstrich an den Narzissmus.
Ja.
So.
Ja.
Also das andere ist ja auch sehr viel ich. Also das ist der narzisstische Genuss dann, der aber permanent auch ausgebeutet wird. Davon so ein bisschen wegzukommen und ja, vielleicht auch, das ist ja auch eine Form von Demut, die da drin beschrieben wird. Also das finde ich in ganz vielen Bereichen, also weil wir werden ja permanent so getriggert, heroisch aufzutreten und sich eigentlich diesem heroisch Sein zu verweigern oder zu entziehen und auch gar nicht mehr das angebliche Genussversprechen darin anzunehmen. Also weil dann ist man halt sehr, sehr schnell in diesen neoliberalen Logiken drin.
Genau, aber wir stecken natürlich knietief da drin. Und die Frage ist ja auch, wie man das in der eigenen Arbeitsweise verteidigt, also eine gewisse Freiheit weiterhin verteidigen kann. Und unsere Faszination für, weiß nicht, randständige Gebiete oder Kunst oder, naja, was uns halt so beschäftigt, Politik, manchmal auch, Sozialpolitik sogar. Das ist ja unsere eigene Faszination für solche Themen und dass wir dann, dass du so schön sagst, okay, das konsumiere ich nicht nur, sondern das mache ich jetzt auch selbst, da gebe ich jetzt was zurück. Das ist ja auch schon Teil dieser Ausbeutung unseres eigenen Genießens. Wie gehst du damit um? Also versuchst du in deinen Büchern da auch manchmal so gegenzusteuern? Oder?
Ich habe mich da mal ein bisschen gesträubt gegen dieses, ich beute mich selber aus.
Nee, das meine ich auch nicht so. Ich meine das gar nicht auf so einer wirklich ökonomischen Ebene, sondern ich meine es auf der Faszinations- oder Begeisterungsebene für bestimmte Themen.
Ja.
Ja, also wie man da auch seine Freiheit weiterhin verteidigt, indem man das zwar mitmacht, ja, also sozusagen ich auch seit 20 Jahren meine Begeisterung für, weiß was ich, Popkultur ja nach außen trage und daraus was mache, ein Produkt daraus mache, einen Text dazu schreibe, eine Zeitung dazu erfinde oder so.
Ja.
Ja? Gibt es da auch eine Gefahr? Also lauert da irgendeine Falle, eine eigene?
Naja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die ich mir jetzt für mich selbst erfunden habe, um in bestimmte zu versuchen, in bestimmte Fallen nicht zu tappen. Ob die jetzt so hinhauen, also die habe ich, das sind jetzt auch ja so ganz individuelle Lösungen.
Ja.
Das reicht davon von solchen vermischten oder da gibt es doch so einen Fachbegriff Querfinanzierung, also nie in so eine Abhängigkeit zu geraten, bestimmte Dinge produzieren zu müssen, sondern immer irgendwie auch Auswege und andere Fluchtlinien zu haben. Zu versuchen, nie in Mode zu kommen. Immer sich neben dem Hauptstrom zu bewegen.
Keinen großen Verlag zu haben, sondern einen, wenn auch sehr angesehenen, kleinen Verlag, dem treu zu bleiben zum Beispiel.
Ja, treu darf man als Deutscher ja nicht beschwören. Das ist ja schwer. Das stand doch auf den Ringen der SS, oder?
Da, so alle, so hier, viele Wörter sind so gefährlich im Deutschen.
Weil. Treue ist ja schon ganz schön. Ja, ja, klar. Aber natürlich aber gehört das ja dazu.
Was ganz Schönes.
Ja, absolut.
Wenn auch ein komisches Wort vielleicht. Und ein belastetes.
Der Treue sollte man ja vielleicht lieber leben, als darüber zu reden.
Ja,
stimmt. So.
Stimmt, ja.
Also deswegen würde ich kein Lob der Treue, also immer für den Betrug, die Lüge. Das, das so viel Antifa muss sein.
Oh, da gibt es doch so ein schönes Buch, Lob der Liebe von Badiou. Das ist, glaube ich, Badiou.
Ja, das ist Badiou.
Oh, und da gibt es so ein schönes Eingangszitat einerseits, wir müssen die Liebe neu erfinden. So ein schönes steht ihm so voran. Wie bin ich darauf gekommen? Weil das ist so ein tolles Buch über Liebe und auch über die Treue. Es ist ein Buch über die Treue, deswegen komme ich darauf, weil es ein großes Plädoyer von Badiou ist für das Festhalten auch an einer Liebe und an einer Idee und hat auch was mit Lug und Trug und Betrug zu tun. Also es ist wahnsinnig toll, das müsst ihr euch alle besorgen. Lob der Liebe.
Ja, aber es geht ja darum, also genau dieses also es ist ja so ein kostbares Gut, die Liebe oder die Leidenschaft, auch die Leidenschaft, diese Dinge zu machen. Wie schützt man diese Leidenschaft? Ja. Wie erhält man diese Leidenschaft? Wie kann man die immer weitertragen? Das sind Fragen, die mich auch immer wieder beschäftigt haben. Das sind dann so ganz, ganz viele, würde ich sagen.
Kann man nur tagtäglich entscheiden.
Genau. Das sind auch immer wieder, das ist ja auch so ein Teil dessen, was ich im Moment so noch faszinierender finde, dass das oder so erlebe in der Art und Weise, wie man sich bewegt. Also diese großen Entscheidungen, Hip-Hop von weißen Männern geht nicht, kann man ja nicht mehr fällen. Das kann man nicht mehr alles nicht mehr sagen. Das wird jeden Tag alles neu ausgehandelt. Und das macht es ja auch so aufregend. Also das ist eigentlich für die Leidenschaft, für die Sache ja sehr befruchtend. Oder dass es auch nicht mehr die Gruppierung gibt, in die man eintreten kann oder die klar abgegrenzten Felder, sondern man bewegt sich. Oder für mich ist es zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Teil an diesem Sorge um den Erhalt der Liebe oder der Leidenschaft, sich, und das kann man dann schon sagen, ist das dann Treue, sich permanent zu bewegen zwischen diesen ganz vielen verschiedenen Welten, die sich da so konstruieren, die so auf Zeit zumindest ihre eigenen Wahrheiten konstruieren und ihre etwas geschlossenen Wirklichkeiten. Und mein Versuch oder das ist auch dann Teil meiner Lust, ist, sich zwischen vielen davon zu bewegen.
Auch zwischen vielen Identitäten. Also ich meine, das ist jetzt eine große Frage, aber du bist ja auch zum Beispiel Vater, du bist Künstler, du schreibst, du musst irgendwie Geld verdienen, du lehrst.
Diesen Begriff Identität, den meide ich. Also ich finde, das mit der Identität ist im Moment wirklich, steht mir bis zum Hals. Sowohl von, also in dieser andauernden Abgrenzung, die darüber stattfindet.
Also nicht zuletzt habe ich mit den drei letzten Gästen über dieses Thema gesprochen, weil es uns, glaube ich, allen bis zum Hals steht. Ja. Und man das irgendwie loswerden will und jetzt wirklich einen anderen Weg braucht, dringend, das wieder ein bisschen zurückzufahren und eben Allianzen zu schließen. Aber ich möchte zurück zu so ganz konkreten Fragen des Lesens kommen. In den Büchern, die du schreibst, stecken ja sehr viele Lektüren. Also hast du so ein Thema, gerade zum Beispiel ein aktuelles, eine neue Buchidee und dann liest du gezielt oder lässt du dich so treiben und gehst so zu deinem Bücherregal und dann fällt dir ein, das passte doch dazu. Also wie entsteht dann die Lektüre speziell für das, was du vorhast zu schreiben?
Also ich lasse mich oft treiben und jetzt gerade auch dazwischen und warte eigentlich, bis mich irgendwas so abholt. Und dann entwickelt das so einen eigenen Sog und da muss ich dann gar nicht mehr viel tun. Also ich schreibe ja auch nicht so wahnsinnig viel, wie ein Leser, der halt ab und zu auch mal schreibt. Ja. Das ist so.
Ja. Und Helen Cixous, entschuldige, das muss ich kurz einwerfen, hat mal so schön gesagt, dass es ja auch eigentlich eins ist, Lesen und Schreiben.
Ja, ich meine, ich schreibe auch viel, also viele von den Texten beginnen in den Büchern. Also es gibt einfach so Bücher, die, wo ich dann an den Rändern, die sind dann ganz voll geschrieben und so, oder das kommen immer mehr Zettel rein oder das entsteht.
Hast du dann so ein Handapparat, so wie das da bei mir unten, wo dann gerade die aktuelle Arbeit, also die Bücher versammelt werden, die du gerade brauchst?
So, es ist ein bisschen weniger, was bei mir steht.
Ich sortiere auch immer aus.
So, ich sortiere die ganze Zeit aus und gebe auch gerne weg und dann gibt es die sind so vollgeschrieben. Also das ist auch erstaunlich, das sind letztlich so 50 Bücher, auf die ich auch immer, es gibt so bestimmte Autoren, die mich unglaublich so stimulieren, selber zu schreiben. Zum Beispiel Baudrillard. Also immer wieder Baudrillard, weil ich finde Baudrillard so, der ist so unglaublich mutig und das ist so, der riskiert so unglaublich viel und da ist auch so eine Leichtigkeit drin. Das gefällt mir wahnsinnig, wie der einfach so Sätze dann so. So. Und das ich fühle mich von dem ganz, ganz stark ermutigt. Mhm. Und die Bücher, die ich von ihm habe, die sind halt komplett vollgekrickelt. Und das sind immer so, wenn ich weiß, ich brauche jetzt was, Chandler ist das komischerweise auch lange Zeit gewesen, Raymond Chandler. Ein Handapparat, weiß nicht, es gibt so Kisten. Und es sind ja auch die, es gibt einfach so Themen, die mich einfach seit vielen, auch schon bevor ich länger dran geschrieben habe, wo ich merke, buch, da hast du ja vor 30 Jahren schon mal so eine Kiste angelegt und dann sind da irgendwelche Zeitungsausrisse reingesteckt und solche Sachen. Ja, ja. Aber das ist, da bin ich dann selber manchmal überrascht, auch wie strukturiert das ist und wie ich darauf zurückgreifen kann. Nee, aber so Zettelkästen, Handapparate, auch im Rechner habe ich alles nicht.
Hat irgendwie niemand. Deswegen frage ich immer danach, weil es würde mich auch faszinieren, wenn jemand mal so ein gutes System hat, aber eigentlich alle Autorinnen, die ich bislang gefragt habe, haben kein Ordnungssystem.
Also ich habe vor ein paar Jahren, früher oder diese Notizhefte.
Du hast ja Kisten und Notizheften in Hefte, das ist ja schon was.
Das klingt vielleicht irgendwie besser, als es real aussieht. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, diese Hefte nicht mehr wegzuschmeißen. Also ich bin auch jetzt Stauballergiker und kann nicht gut Ordnung halten und deswegen kann ich auch nicht so viel haben. Und dann so mit den Schallplatten, die sind dann ja auch noch da und das darf alles nicht zu viel werden. Und diese Hefte bewahre ich jetzt seit ich bin jetzt bei Nummer 84, also so lange ist das auch noch nicht, bewahre ich die auf. Und das ist ganz gut.
Da also kann man dann so durchblättern und dann man so auf
die. Die sind datiert und da kann ich ganz gut auf was zurückgreifen. Das ist so ein Versuch, da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Andererseits sind die irgendwie aus so einem holzigen Papier, die sehen auch langsam ein bisschen eklig aus, schon die ersten.
Die werden so fettig. Ja, genau. Ein Autor, der demnächst kommen wird, hat gesagt, ja, ich komme gerne, ich spreche auch gerne mit dir, aber ich lese gar nicht so viel und ich schaue eigentlich eher Filme, als dass ich lese und ich würde gerne über meine Lieblingsfilme sprechen. Da habe ich natürlich gesagt, fantastisch, finde ich gut. Und bei dir bietet sich auch die Frage an, eine Vorfrage an, ob es dir leichter gefallen wäre, wenn ich gefragt hätte, bring doch deine drei liebsten Lieblingsplatten, die dich zum Schreiben animieren oder die was mit dem Schreiben zu tun haben mit, oder deine drei liebsten Filme oder drei Lieblingskünstler. Ob dir das leichter fallen würde, als jetzt deine drei Lieblingsbücher auszuwählen, was ja echt eine Aufgabe ist, wie ich finde zumindest.
Film ist mir irgendwie durch die Vaterschaft
abhanden gekommen.
Irgendwie ging das mit dem Kino dann nicht mehr. Oder ich glaube, es ist eigentlich schon vorher passiert. Durch das irgendwie bin ich früher wahnsinnig viel ins Kino gegangen. Teilweise 7 Tage die Woche, aber die E-Mail hat zerstört. Ich komme zwar immer ganz relativ pünktlich zu Verabredungen, aber pünktlich an irgendwelchen Orten zu sein, also jetzt nochmal um 8 ins Kino zu gehen, das ist mir leider irgendwie als Kulturtechnik verloren gegangen. Und bei Platten habe ich ein bisschen durchs Auflegen so die Beschädigung, dass ich eher in Abfolgen und Sets und gar nicht so, es gibt zwar bestimmte Listen. Lieblingsplatten, aber die denke ich dann immer zusammen mit den 30 Platten rundherum, da geht es eher so um die Abfolgen. Deswegen könnte ich nicht sagen, das sind jetzt gerade meine drei Lieblingslieder. Und also bei Kunst finde ich so interessant, hat ja immer mit bestimmten Zeitpunkten zu tun. Also es ist ja so, dass mich bestimmte Leute jahrelang nicht interessieren, was die machen. Und dann plötzlich interessiert einen das wieder. Und es ist ja auch interessant, dass es häufig einem dann nicht alleine so geht, sondern dass sich sehr viele dann plötzlich wieder jemanden zuwenden.
Ausgraben, ja. Stimmt.
Und das ist so sehr an. An so ein Jetzt gebunden.
Stimmt, ja.
Und bei Büchern staune ich, dass es schon Bücher gibt, die mich einfach irre lange begleitet haben und die ich immer wieder. Also da ist so vielleicht die Treue am größten.
Ja.
Und deswegen fiel mir das dann leichter. Also ich glaube, du hast das geschrieben und das hat 3 Minuten gedauert.
Da kamen 5 Vorschläge.
Genau, da kamen noch 2 hinterher. Ja. Die könnten das auch sein.
Ich weiß jetzt auch nicht, was es sein wird, was für eine Auswahl du getroffen hast aus den 5.
Ach so, ich sollte jetzt.
Du musst jetzt mit mir über 3 dieser Bücher sprechen.
Das eine lag ja zum Glück hier. Ich habe nämlich gar keins mitgebracht.
Nee, du musst es auch nicht vor dir liegen haben. Du weißt ja, warum du die liebst.
Ja, ich staune halt einfach wirklich immer wieder. Und das fand ich auch ganz toll, zum Beispiel gestern Abend in dieser Gesprächsveranstaltung, wie das scheinbar jetzt auch für 20-Jährige, dass wie der Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari das geschafft hat, so wie man sich bewegt, im weitesten Sinne denkend bewegt, sprechend bewegt, etwas herstellend bewegt, dafür Bilder gefunden zu haben. Also mit dieser Figur des Schizos, mit auch der Figur des Zombies, mit den kleinen Literaturen. Und das ist auch ein Buch, was es schafft, diese Brücke zu bauen zwischen etwas, was man so Kultur nennt oder Kunst nennt, und wirklich, es ist ein unglaublich politisches Buch. Aus diesem Schock des Scheiterns von 68 bis heute gültig, wie können wir, wenn es so nicht geht, es anders machen. Das ist, schon ein Buch, was mir immer wieder hilft. Ne? Und immer wieder hilft diese Frage auch in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Jetzt vor dem Hintergrund Mode nochmal den Schizo anzugucken, war toll. War einfach super toll. Wäre ich nie drauf gekommen. Den ich eher vor 5 Jahren vor der Frage, gibt es eine Zukunft der autonomen Bewegung? Ne?
Kannst du kurz erklären, weil das ist gut, dass wir darauf kommen, weil wir haben natürlich noch gar nicht über dein aktuelles Buch gesprochen, das sollten wir kurz dazwischen schieben, wie du dieses Buch für dein aktuelles Buch, was auch bei Nautilus erschienen ist und MA1 heißt, spricht man das eigentlich so?
Ich sage, nennt es MA1.
MA1, Mode und Uniform heißt, es ist letztes Jahr erschienen. Und sehr empfehlenswert. Aber vielleicht kannst du erklären, wie du da Deleuze und Guattari für die Mode reaktualisiert hast.
Naja, was bei Mode ja passiert, sind ja immer, dass so Strömungen entstehen. Also jemand verhält sich abweichend. Das ist also, springt eigentlich aus einer vorgegebenen Norm, zieht etwas anders an oder zieht sich anders an oder entwickelt eine andere Form. Und zur Mode wird es ja in dem Moment, wo viele das nachahmen, also wo daraus eine Strömung entsteht, also wo eine Übertragung stattfindet, weil sich komisch anziehen, gibt es Tausende, braucht man nur einmal von der Borsigstraße bis zur Emanuel-Kirch-Straße zu gehen, und das sind ja eher so Schrullen und Marken, und dann gibt es ja aber einzelne Abweichungen, die irgendetwas treffen. Und der dann ganz, ganz viele.
Die dann kollektiv wird.
Genau. Wo, das ist ja eine Mode. Und das hat natürlich viel mit so Strömungen, also dieser Art von Strömungen oder dem, was die Deterritorialisierung und Reterritorialisierung nennen. Also es ist ein Zeichen, verschoben wird, leicht verdreht wird. Und daraus eine Bewegung entsteht, eine Fluchtlinie entsteht. Das sind ja häufig Fluchtbewegungen, dass man sich einfach abgrenzen möchte, dass man sich unterscheiden möchte, dass man einen Widerspruch setzen möchte. Und der wird dann aber wieder zu etwas Allgemeinem.
Ja.
Und ich finde, das lässt sich sehr gut mit dieser natürlich dann auch wieder aus der Kybernetik kommenden dem Versuch der Bewegungsbeschreibung oder der, die nennen das ja meistens oder häufig Fluchtlinien. Und da gibt es dann natürlich diese Extremfigur des Schizos, der sich oder die sich rasant so ständig irgendwo in andere Richtungen bewegen. Und auch diesen des Körpers ohne Organe, also der nicht mehr anschließbar ist. Und das, was ja viele an Mode so in Deutschland zum Beispiel ablehnen, ist ja, dass die so leer ist. Das sind ja auf eine Art häufig organlose Körper, das sind Oberflächen. Mhm. Aber in denen liegt ja auch das große Potenzial und auch dieser Reiz. Dass sie, natürlich werden Moden dann angeschlossen, irgendwann werden daraus Waren und so, aber dann sind sie als Moden auch nicht mehr interessant. Und vor allem, was interessant ist, dass das ja immer weniger gelingt.
Ja.
Also sowas wie Roland Barthes noch in den 60er Jahren beschrieben hat, dass es ein Diktat der Mode gibt, dass es einen Apparat gibt, der Moden verordnet. Das funktioniert ja schon lange. Ja, das funktioniert ja gar nicht mehr, sondern die Textilindustrie hechelt eigentlich diesen Schrullen, die zu Strömungen werden, hinterher. Ja. Und schafft das auch nur, und das ist das Desaströse daran, durch komplette Überproduktion, weil sie einfach 30 Schrullen nachproduzieren. In der Hoffnung, eine wird eine Strömung, und aber dann wie Hermes 80% verbrennen müssen. Und da fand ich das einfach ganz toll, nochmal diese Figuren anzugucken und zu gucken auch, was sind da für Dynamiken einer Autonomie oder wie anders bewegen wir uns eigentlich inzwischen und wie weit sind wir auch entfernt. Also wenn man Rolombard jetzt liest, dann ist das halt wirklich olla. Also hat er ja auch vor 50 Jahren geschrieben, das kann... Das
ist wirklich altmodisch, ja.
Ja, das ist, hat nichts mehr mit dieser Wirklichkeit heute zu tun. Und
darf ich eine Frage stellen, die mich wirklich einfach nur interessiert, weil ich ja so aus der Popkultur komme? Ganz am Anfang des Buches diskutierst oder stellst du ja die Frage, ob es, oder fächerst du erstmal so auf, was mit solchen Phänomenen, auch subkulturellen Vereinnahmungen von bestimmten Codes, wie sich das so entwickelt hat und wo wir heute stehen. Und die Frage, die da so ein bisschen mitschwingt, ist, ob es sowas wie Subkulturen überhaupt noch gibt oder ob wir beide die einfach vielleicht nur nicht mehr so gut lesen können oder vielleicht uns auch nicht mehr so gut auskennen, mit was die ganz jungen Leute gerade machen. Also gibt es darauf eine Antwort in dem Buch, ob es sowas wie Subkulturen noch gibt?
Ich glaube, so Subkulturen in dem Sinne, wie man es Ende des 20. Jahrhunderts verstanden hat, gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt, also das ist, glaube ich, auch die gängige Beschreibung in der Soziologie, dass sich Subkulturen heute eher um Sex, um Religion und um Drogen gruppieren, als um Styles. Natürlich gibt es ganz viele Codes und die sind auch ganz, ganz komplex geworden. Die würde ich aber nicht mal als Subkultur beschreiben. Das ist so, also die Zeichen sind flüchtiger, sie sind schneller, sie sind subtiler, sie sind auch viel spielerischer, sind auch teilweise sehr humorvoll. Mhm. Und von daher finde ich sie jetzt gerade eine sehr, sehr eine ganz, ganz aufregende Zeit und wo auch ganz viele Figuren, und das ist der Versuch in dem Buch, also wie bestimmte Fragestellungen aus der Theorie sich da nochmal so ganz, ganz anders abbilden. Und aber ich glaube, Subkultur ist nicht mehr so ein Problem. Also, oder so ein, das ist jetzt so ein bisschen erledigt. Ich weine dem auch keine Tränen nach.
Wir müssen mal, weil die Zeit so krass, wir müssen zum nächsten Buch kommen.
Die Jahrestage von Uwe Jonsson, weil das so unglaublich toll ist mit diesem Verschalten von jetzt, Erinnerung und aber auch Vorstellung, auch Wünschen, auch Zugehen auf eine Zukunft. Also das ist ja die Erzählung einer oder im Zentrum, das sind meine liebsten Passagen, steht eine Frau in New York, die jeden Tag die New York Times, also die schönste Zeitung der Welt, liest.
Gesine Krespal.
Genau.
So ein toller Name.
Ja, und die hat ihre Tochter und die Tochter ist irgendwie schon die auf die Zukunft zugehende, der sie immer so ein bisschen versucht noch hinterherzukommen und die sie auch so immer sehr, sehr schön so streng bei der Hand nimmt. Und gleichzeitig wird erzählt die Geschichte ihrer Vorfahren und auch der teilweise sehr dramatischen Geschichte ihrer Eltern und der ganzen Zerschlagung durch den Nationalsozialismus, durch die deutsche Trennung. Und
man lernt wahnsinnig viel über Ostdeutschland.
Ja,
ich kannte vorher Ostdeutschland nicht. Als ich die Jahrestage begann zu lesen, kannte ich es wirklich einfach tatsächlich nicht. Und seitdem ist mein ganzes Bild von Ostdeutschland und gerade so ländlichen Regionen hier um die Ecke total von diesem Roman geprägt und meine Forschung von New York ebenso.
Ja, es ist ja so ein Buch ein bisschen über das die Gleichzeitigkeit von dem Leben da draußen und dem, also es gibt ihre Liebesbeziehung, es gibt diese Bindung mit der Tochter, es gibt die Erinnerungen und gleichzeitig ist immer alles draußen. Es ist das Büro, es ist der Weg zur Arbeit, es ist die New York Times, es sind die Toten in Vietnam, also es spielt zur Zeit des Vietnamkrieges. Ja. Die Welt ist immer da, sie ist total da, sie ist ein Einbruch, sie hat auch die Sprache, es ist eine Montage aus New York Times Artikeln und gleichzeitig sind es ganz, ganz intime Landschaftsbeschreibungen, es werden Lichter beschrieben, Ausflüge, es werden so diese verschiedenen, ihre verschiedenen Liebschaften ihr Pragmatismus dann teilweise da drin, ihre Wünsche von so ganz einfachen Wünschen, von der besseren Wohnung, von dem Wunsch, eine gute alleinerziehende Mutter. Das ist halt auch ein Buch über eine alleinerziehende Mutter. Und
dass Uwe Jonsson das schreiben konnte, das ist mir ein Rätsel. Das ist ja auch wirklich, das ist mir wirklich rätselhaft, weil das sind ja auch, ich wie viele tausend Seiten?
Ja, du kannst überall so reinsteigen und es
stimmt,
ist natürlich...
Du kannst auch reinblättern. Ne? Ja. Das ist ein Buch, wo man so jetzt einfach wahllos eine Seite aufschlägt und tolle Sätze findet.
Das ist so eine Literatur mit am nächsten dran, wie ich mir vorstellen könnte zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man so ein Buch heute noch schreiben könnte. Als drittes Lieblingsbuch hatte ich halt ein ganz einfaches, was aber ganz, ganz ähnlich ist, finde ich, so in dem, warum mich das so fasziniert. Das hat aber auch viel damit zu tun, wie es geschrieben ist. Das ist das tägliche Leben von Marguerite Duras. Und das ist eigentlich ein Interview gewesen, was ein Journalist mit ihr geführt hat, was sie dann aber extrem überarbeitet hat. Und dadurch entsteht nochmal eine ganz andere Textgattung. Also ich mag auch sehr andere Bücher von ihr, aber dieses Buch ist so ganz einfach, ist ganz reduziert.
Ja, das kenne ich.
Und
nicht toll.
Sie schreibt da also über alle Aspekte des ihres Alltags, von den 57 Produkten, die sie immer im Haushalt hat, also Kernseife, Kaffee, Rotwein und ist so eine Auflistung über das seltsame Phänomen, wie sehr man Männer lieben müsste, dass man die aushält, über das Schreiben, über den Alkoholismus. Und das, weiß ich nicht, ist ganz, ganz einfach, aber unglaublich schön bringt es irgendwie das, ja, was einen durch jeden Tag beschäftigt, auf den Punkt. Ich habe diese Liste jahrelang nachgekauft, der Dinge, die man im Haus, und die ist sehr gut.
Du hast die 57 Dinge?
Ja.
Toll.
Ja, damit kommt man ganz gut zurecht, so viel mehr braucht man dann nicht.
Diese Listen mag ich ja auch so gern bei Roland Barthes, weil in seinem Buch über mich selbst.
Ja.
Ist ja auch dieses, was ich liebe und was ich hasse, Liste. Ich liebe das so, weil man sofort anfängt, sich selbst zu überlegen, für was würde ich denn sterben? Also muss es frischer Estragon sein?
Das ist auch mein Hauptwerk, Listenschreiben.
Okay, gut. Und die sind auch in deinen Notizbüchern zu finden, dass wir die dann aus deinem Nachlass auch noch veröffentlichen können?
Nee, ich schreibe immer die gleiche Liste ab. Die ist dann in allen 84 Hälften drin.
Wirklich?
Ja.
Und was ist das für eine Liste?
Das ist eine Liste, was ich alles tun muss, damit es mir relativ gut geht.
Oh, das ist gut.
So.
Und die bleibt konstant oder die wird
erweitert? Nee, die wird, die ist viel zu lang.
Aber ist das so wie das ein Wunsch ans Universum oder ist das eher sowas, dass du dich selbst vergewisserst, was du eigentlich, was gut wäre, was du dir Gutes tun könntest?
Nee, das
sind
so ganz, ganz einfache Dinge, wo ich weiß, wenn ich die
tagtäglich.
Ich vergesse das leider alles permanent.
Ja, ja.
Und deswegen habe ich diese Liste, die mich daran erinnert, dass ich das und das und das tun müsste. Also das fängt zum Beispiel an, dass ich mir jetzt nicht ein Glas Wasser unbedingt holen muss.
Ja, wir haben schon viel zu lange nicht mehr getrunken.
Ja.
Aber wir machen jetzt auch einfach Schluss und dann holst du dir ein Glas Wasser, weil wir sind schon so weit über die Zeit. Aber das macht gar nichts. Es war mir ein großes Vergnügen.
Mir auch.
Fantastisch. Vielen Dank.
Ich danke.
Mein nächster Gast ist Daniela Seel. Ich freue mich sehr. Sie ist nicht nur Jurymitglied für den Internationalen Literaturpreis 2019, der Preis für übersetzte Gegenwartsliteraturen, der am 18. Juni verliehen wird. Nein, sie leitet auch den interessantesten Lyrikverlag Cookbooks in Deutschland. Ich spreche mit ihr über das Lesen, über die Arbeit in einer Jury und über das Verlegen. Ade, bis zum nächsten Mal.
Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von pikt.de und Detektor FM.